GT Talk, der GT- und Langstrecken-Podcast, wöchentlich mit neuesten News, Analysen und Interviewgästen aus der GT- und Langstreckenwelt, hier auf meinsportpodcast.de. Präsentiert von Virtual Racing School, dein Partner für Simracing auf allen Plattformen. Mehr unter virtualracingschool.com. Virtual Racing School, das System für Champions. Hallo und herzlich willkommen zum GT-Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf meinsportpodcast.de. Und wir schauen wieder zurück auf das Wochenende mit der GT World Challenge aus Monza und mit dem 24 Qualifiers. Schauen natürlich danach aufs Wochenende. FIAWC steht an und natürlich der Saisonstart des Porsche Carrera Cup Deutschlands. Willkommen zur neuesten Ausgabe. Und wie immer, picke, packe, voll natürlich diese Sendung. Gehen jetzt hinein, direkt beim Start in die GT World Challenge Europe. Da war Saisonstart. Möchte uns da nochmal entschuldigen, dass da die Vorschau am Freitag nicht kam. Gab es leider zeitlich etwas ein bisschen Probleme und deshalb ist das leider ausgefallen. Da gerne unsere Social Media Kanäle auschecken. Da habt ihr es dann als erstes erfahren. Schauen aber jetzt direkt hinein in die GT World Challenge Europe, wie bekanntlich eigentlich mit einer der härtesten Serien, die wir so in Europa haben, heißt ja auch in dem Sinne GT World Challenge Europe, wenn wir das da mal abkapseln, natürlich dann auch mit der DTM, das natürlich ja da ein anderes Format verfolgt. Der Endurance Cup, natürlich eines der Knackpunkte in dieser Saison, haben ja mehrere Runden in der Endurance Cup Wertung, wie zum Beispiel jetzt eben der Auftakt in Monza, geht's ja weiter dann später mit den 1000 Kilometern von Paul Ricard. Natürlich dann auch das Endurance Cup Rennen von Deutschland, nämlich auf dem Nürburgring und da der Abschluss dann von Barcelona in der Endurance Cup Wertung dann im Oktober. Schauen aber natürlich erstmal auf dieses Wochenende von Monza hinein und da gehen wir direkt mal eigentlich mal auf die Qualifying Session hinein, denn da war es eine Pole für Rowe Racing, nämlich mit Philipp Eng, Marco Wittmann und Nick Jalolli. Grundsätzlich muss man sagen, dass es eine BMW-Dominanz fast schon war im Qualifying. Danach folgte in Reihe 1 neben ihm das Team von Augusto Farfus, Maxime Martin und Valentino Rossi, die eine gute Qualifying-Session hatten, da wir in dem Sinne nur zwei Qualifying-Session hatten. Wegen eines Stromausfalls, deshalb musste man da tatsächlich in der dritten Qualifikationssession kürzen. Dries Van Thor, Sheldon van der Linde und Charles Wert folgten dann auf 3, dahinter das BMW Junior-Team von Dan Harper, Neil Verhagen und Max Hesse. Der beste Nicht-BMW, konnte man da sagen, war Christopher Mies, Patrick Niederhauser und Simon Gachet, von gefolgt dann Bortolotti, Calderelli und Jordan Pepper vom Iron Lynx. Dann die 7 ging ja schon an das beste Bronzeauto, nämlich von Henry Chavez, Miguel Ramos und Perret mit dem McLaren 720S GT3 von Garage 59 und dann dahinter das Auto von Mitchell, Mappelli und Franck Pereira mit dem Capex Racing. Machen wir noch die Top 10 voll mit Engel, Stolz und Schiller mit dem AMG-Team Almana Racing auf 9 und 10. Dann Ayacan Güven, Sven Müller und Christian Engelhardt mit Dynamic GT Huber Racing. Und jetzt nicht verwirren lassen, in den freien Trainingssession sah es tatsächlich von der Aufteilung her von den Autos ganz anders aus. So hatten wir tatsächlich Raffaele Marcello, Timo Boguslawski und Jules Gounon ganz vorne mit einer 46.1. Wenn wir da auf die Qualifying Session schauen, haben wir da einen Durchschnitt von 46.2. Also wie gesagt, da geht ihnen sicherlich da immer noch mehr. Dahinter dann das Mercedes-Aufgebot von Almana Racing und Audi, Tresor bei, also Orange One Tresor und die BMWs kamen da tatsächlich nicht ganz so gut weg. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja gut, da könnte sicherlich Sandbagging im Spiel gewesen sein. Ich sag jetzt mal, das könnte da nicht ausgeschlossen sein, aber die SAO hat ja mit ihren verschiedensten Koeffizienten ausgemacht, dass es wohl da eine BOP-Verschiebung gibt. Dort haben dann Audi und Mercedes eine Anpassung bekommen. Das haben aber tatsächlich dann auch BMW bekommen vor dem Rennen, nach dem Qualifying, nachdem es dann doch so deutlich in den ersten beiden Reihen für Rowe bzw. dann auch für WRT aussah, gab es dann da die Einbremsung seitens der SRO. Blicken wir da aufs Rennen und es war ja fast schon ein halbes Crash-Festival. Denn am Anfang sah der Start eben dann doch sehr gesittet aus, in den ersten beiden Reihen eben die Autos von Rowe und von WRT hinten da hingegen ein guter Start auch von dem Almana Racing Team. Aber dann gab es ja schon die ersten Ausfälle bzw. die ersten Crashes, darunter dann auch tatsächlich das Auto rund um die Getspeed-Mannschaft, rund um Florian Scholze, Patrick Assenheimer und Alex Peruni. Die haben ja diesen Unfall eben verursacht mit und gegen dem Ferrari von ST Racing with Rinaldi, nämlich mit Isaac Tutumoch Lopez, mit Samantha Tan und John Miller. Die sind ebenfalls ausgefallen, genauso auch wie dann im Nachhinein Adam Etecki, Alberto Di Folco und Aurelien Panis, das Bozen VDS, Audi und die eben dann für diese Safety-Car-Phase am Anfang gesorgt haben mit diesem heftigen Einschlag des Mercedes, mit dem heftigen Einschlag des Ferraris und dann auch eben der Konsequenz, dass der Audi später dann auch von Bozen VDS die Segel streichen mussten. Nach rund einer Viertelstunde ging es dann wieder in den Start hinein. Die Aufreihung war dann eng. Rowe Racing mit Rossi dahinter und dort weiter hinter dann der erste Mercedes, nämlich von Almana Racing. Maro Engel, wie gesagt, schon einen guten Start gehabt, hat so ein wenig diese BMW-Falance gesprengt. Also hatte sie vor sich zwei BMW und hinter sich zwei BMW, nämlich dahinter gefolgt waren ja Sheldon van der Linde und der Brite Dan Harper. Die ersten Überholmanöver bzw. die ersten Windschattenduelle gab es dann auch hinten rund um Halkani und Hutchinson. Das war das Come-to-You-Auto, was sich da vorbeigeschoben hat an einen der Porsches. Und da natürlich die Windschattenduelle in Monza ziemlich gut. Mit wenig Flügel ist man da unterwegs und deshalb natürlich da der Speed auf den Geraden natürlich ausnutzen, um dort vorbeizugehen. Dann gab es auch wieder einen Unfall, nämlich rund um das Iron Links Team mit Pulcini, Beretta und Ineichen. Da gab es dann noch das Antemto Orange One Konstrukt, was da auch beteiligt war. Und dann den weiteren Ausfall von dem Auto von Grassa Racing. Und das sieht dann hervor, dass tatsächlich alle drei ebenfalls da auch die Segel streichen mussten. Nach einer ganz kurzen Zeit, besser gesagt nach 7 Runden, war es dann aus für Kai von Berlo, Benjamin Heitz und Carl Clemens Schmidt. Für den Markenkollegen Leonardo Pulcini, Michele Beretta und Rolf Ineichen war da auch Schluss, genauso wie Tresor Attempto Racing mit Lorenzo Patrese, mit Pietro Del Guanti und Alex Acker. Auf Social Media äußerte sich Clemens Schmidt da nicht sehr positiv über Attempto Racing. Dort ist man ja eher angefressen gewesen, dass man dort in diesen Unfall verwickelt war. Einfach überstürzt dort in diese Situation reingegangen. Das Attempto-Auto, davor ist noch das Come-to-You, der Come-to-You-Audi dort gerade ausgefahren, hätte beinahe den Iron Links getroffen, aber das Attempto-Tresor bei Orange One dort, der Dreher für Iron Links gesorgt und auch ebenfalls für den ausfallenden Kontakt für den Grassa Lambo. Dann gab es auch wieder eine Safety-Car-Phase, die sorgte dann dafür, dass wieder ein Restart passiert ist und da dann auch der erste Angriff dann sich verteidigen musste, Valentino Rossi. Das hat er nicht standgehalten gegenüber Maro Engel, hat sich in der ersten Kurve da sehr gut neben den BMW von WRT gesetzt und da konnte er tatsächlich dann Position 2 übernehmen und damit die Hatz in Richtung Führung eine Position hinein begeben. Probleme gab es dann später auch noch für die Come-to-You-Mannschaft. Das Auto mit der Nummer 11. Dort ja, sah es aus wie etwas, was dort hinten rechts nicht so ganz stimmte bei dem Audi mit Christopher Haase, mit Jill Magnus und Frederik Werfisch. Die mussten dann tatsächlich später auch ebenfalls ihre Segel streichen und das tatsächlich dann nach 15 Runden. Und das, ja, obwohl größtenteils ja auch der Rennen dort ja dann unter Safety Car stattgefunden haben. Man hat nur in den Replays gesehen, dass hinten links die Aufhängung wohl sehr beschädigt war, das Auto sehr rutschend, ja, sehr schlackernd eigentlich in die Box gegangen ist nach rund 35 Minuten Renndistanz und da war dann auch Schluss. Wir machen weiter eigentlich mit Ausfällen, denn rund 5 Minuten später gab es dann den Ausfall des Pro-AM Porsches mit der Startnummer 24, nämlich mit Nick Leutwiler, mit Ivan Jacoma und Alex Fontana, der Car Collection Porsche, der den Ausfall dort verursacht hat mit einem heftigen Einschlag, dort mit im Windschattenduell dort hineingegangen, dort dann in die Bremsphase wohl verschätzt. Zum Glück ist da keiner von den Marshalls rechts verletzt worden, denn das war schon ein sehr stumpfer, ein sehr heftiger Einschlag dort in Richtung Turn 1 und da wieder natürlich diese Safety Car Phase ausgerufen worden. Diese wurde aber dann doch relativ schnell dann bereinigt. Wenig später gab es dann auch eine Paniksituation, nämlich für Valentino Rossi, der einen Angriff gegenüber Sheldon van der Linde verteidigen musste, aber sich da in den Anti-Stall gehoppelt hat, war da zu spät in der Schikane von Turn 1, 2 und man hat im Display gesehen, Anti-Stall, Anti-Stall in einer roten Warnung und dann ging es nicht weiter tatsächlich erstmal für den Motorrad-Champion und dann, wie es später dann rausgefunden hat, mit der Kupplung, einfach mit der Kupplung quasi wieder antippen und weiterfahren, dass dieser Anti-Stall, der eben dazu sorgt, dass das Auto nicht komplett ausgeht, sondern im Endeffekt einfach nur ein Button gedrückt werden muss, also einfach nur ein Hebel hinten am Lenkrad, der diesen dieses ja Weiterfahren dadurch ermöglicht und das eben dann unglücklich für Valentino Rossi. Aber man sieht grundsätzlich, er konnte mit der Führungsgruppe mitfahren, hat da wirklich eine starke Leistung gefahren. Man muss wirklich sagen, wie wir es letztes Jahr gesehen haben, in den ersten Runden der Fanatec GT World Challenge Europe, powered by AWS, wie er dort in Imola einfach an dem Boxenstand vorbeigefahren ist. Das ist bis heute noch eine legendäre Szene. Ja, ist das jetzt zumindest, sage jetzt einfach mal, das kann passieren, wenn man dort in einem Infight ist. Aber wie gesagt, hat sich da in dieser Situation da doch noch ganz gut gefangen. Und vor allen Dingen die Pace stimmte. Zwar ja mit dem Unfall auch im Pre-Qualifying passiert, aber das, sagen wir uns einfach mal so, das gehört so ein bisschen dazu, vielleicht noch aus den alten Motorradjahren, so nach dem Motto, mit einem Sturz wird man vielleicht etwas vorsichtiger, in dem Fall mit einem Unfall. Sorgte natürlich dann dafür, mit den ersten Boxenstops, die dann mit unter anderem Valentino Rossi, der dann dadurch die Plätze verloren hat, dann in die Box gegangen ist, hat sich dann auch die Übergabe geleistet mit Augusto Farfus. Auch bei dem Auto von dem Junior-Team gab es dann den Boxenstopp mit dem Wechsel auf den US-Amerikaner Neil Verhagen. Auch vorne gab es dann später die Boxenstopps raus für den DTM-Champion Sheldon van der Linde auf den Kollegen Charles Wertz, der sich dort dann die Ehre geben konnte. Aber tatsächlich gab dieser ja Pechsträhne tatsächlich für Rossi und Co. noch weiter Stand, denn später gab es dann noch, oder ein wenig später eigentlich nach dem Boxenstopp, gab es noch einen Reifenschaden von den umliegenden Teilen. Es wurde, und das haben viele Fahrer berichtet, auch nicht grundsätzlich gesäubert, gab auch noch viele weitere Reifenschäden, auch außerhalb der Kameras, die dazu gesorgt haben, dass viele ihre gute Position dadurch verloren haben. Wenig haben wir gesehen tatsächlich von dem aktuellen GT World Challenge Champion, nämlich von Raffaele Marcello. Und der musste sich nämlich heftigst gegenüber den Capex Racing Lamborghini verteidigen, der dort die Position 4 streitig machen wollte mit dessen, aber er da doch sehr gut verteidigen konnte. Grundsätzlich muss man sagen, sehr viel Gerempel auch gegenüber dem Almana Racing Mercedes, der natürlich auch noch vorne mit reinspielen konnte, hat aber aufgrund der Boxenstops viel verloren. Dort Maro Engel ja raus aus dem Auto, Fabian Schiller hat hinein und er kam dann eben in so eine Kampfgruppe mit Mitchell, Cardarelli, Boguslawski, mit Marshall und Schiller, die eben dadurch sorgten, dass dann um Platz 8 gekämpft wird. Diese Position oder diese Positionen wollte natürlich Fabian Schiller da aufholen und es gab dann auch tatsächlich die Berührung rund um dem Almana Racing Mercedes, der dann dafür sorgte, dass es dann auch zu einem Unfall und damit zu einem Ausfall sorgte. Dieser leichte Kontakt tatsächlich mit dem Audi vor ihm, mit rund um Dennis Marshall, der Orange One Tresor, der sorgte dann dafür, dass tatsächlich Schluss war für den Mercedes. Rund um Fabian Schiller sah im ersten Moment tatsächlich nicht so aus. Ein weiterer Unfall, der kam im Endeffekt zur Rennhälfte hinaus. Der Kampf rund um Platz 6 spitzte sich da hingegen dann weiter hinzu. Timo Boguslawski im Akkodis Mercedes gegenüber dem Audi von Christopher Mies und die kämpften da mit Santilog Racing natürlich um die Position. Dort gab es dann Chaos tatsächlich in der Schikane, in der zweiten Schikane und da ja, gab es dann diese Berührung. Timo Boguslawski da doch schon sehr nach innen spät geblockt. Also da würde ich tatsächlich Christopher Mies nicht mal irgendwie einen Vorwurf bereiten, dass es da irgendwie tatsächlich dann zu einem absichtlichen Kontakt war. Das würde ich mal sagen, das kann einfach passieren und dass natürlich dann dieser Reifenschaden passiert für Timo Boguslawski ist natürlich dann super, super ärgerlich. Natürlich kann man das, wenn man das schlau macht, natürlich auch von beiden Seiten irgendwie natürlich verhindern. Aber das war an der Stelle irgendwie nicht der Fall. Dann schied tatsächlich Timo Boguslawski dann später auch noch aus. Also man sieht tatsächlich nochmal von außen in der Replay, wie extrem er rüberzieht. Also da würde ich tatsächlich sogar sagen, dass der Russe da sich beim nächsten Mal dann doch mehr zurückhalten sollte. Gab dann Audi intern später dann auch noch weiter den Kampf rund um natürlich diese Position Nummer 6 und Christopher Mies konnte sich dann im weiteren Verlauf da behaupten. Ganz fehlerfrei lief es da vorne tatsächlich auch nicht so unbedingt rund. Marco Wittmann da holperte rund um die Schikane herum und das war tatsächlich nur kleine Aufwachsituation für den DTM-Champion aus dem Jahr 2014 und 2016. Gab dann diese letzte Boxenstopp-Phase und da wurde es ganz, ganz, ganz kurios. Nämlich für Capex Racing, die mit Reifenschaden aus der Boxengasse fuhren. Da gab es wohl zumindest, was man so ein bisschen erahnen kann aus den Bildern, ja, einen Kontakt, einen Tire-Rob, beziehungsweise diesen Schaden vorne am Fahrzeug, als wenn jemand aufgefahren wäre. Aber Kontakt sah es da zumindest irgendwie nicht aus, von daher da ganz kurios. Später dann auch die Boxenstops der anderen und gerade auch natürlich um die führende Position mit dem Rover Racing Fahrzeug. Der Kampf um die Führung war natürlich da extrem umkämpft und damit war natürlich der Boxenstopp natürlich auch für die WRT-Mannschaft ziemlich wichtig. Den hat man dann rund um die Stundenmarke gemacht, also rund eine Runde früher als Rover Racing, die da eine Runde später kam zu den Boxenstopp-Phasen, aber man musste bei WRT tatsächlich nochmal ran bei dem 32er Wagen mit Dries Van Thor und damit war der Sieg bzw. ein möglicher Kampf um den Sieg tatsächlich damit gegessen und damit auch der dritte Rang bzw. ein komplettes BMW reines Podium. Spannend wurde es da hingegen dann nochmal tatsächlich im Bronze-Cup rund um Maini, Kirchhöfer und Chavez und der Inder setzte mal grundsätzlich mal ein dickes Zeichen gegenüber dem McLaren von Henry Chavez und der setzte ihn mal gleich in die Wiese bzw. ins Kies. Da, ja, würde ich mal sagen, einfach passiert. Es war ein Side-by-Side-Duell und in Ascari ist einfach nicht so viel Platz, ist einfach keine Auslaufzone, klassische Rennstrecke und dahingegen war es dann einfach zu Ende für Henry Chavez. Dann im Verlauf des Rennens ging es da nicht mehr weiter nach vorne für ihn. 21. Position sprang da am Ende hinaus. Kurios wurde es dann nochmal in der Pro-Am-Kategorie. Dort sehr, sehr weniger Fahrzeuge nur am Start. 4 insgesamt kämpften da, 5 kämpften da um die Krone. 2 schon frühzeitig ausgeschieden, also gab es dann quasi ein sicheres Podium. Dort war es dann unglücklich für die Checato Racing Mannschaft. Die wurden umgedreht von einem der Ferraris, die dort einfach zu spät in Turn 1 hineingegangen sind, den Fahrer Guerrara damit umgedreht haben. Und ausgerechnet dann saß aus Sicht der Checato Racing Mannschaft Dennis Lind am Steuer. Dieser kassierte ihn dann später dann auch hinein. Aber es war der Sieg tatsächlich für Yellow Lee und Rover Racing mit Marco Wittmann und Philipp Eng am Steuer. Das Auto von Hesse, von Verhagen und von Harper reiten sich dann auf 2 aus und ein und auf 3 dann ganz knapp die Führung für Mirko Bortolotti, Patrick Niehauser auf 4 und dahinter auf 5 Mattia Trudi. Mit ein bisschen mehr Glück aus seitens der Reifen hätte es sicherlich dann auch Dries Bantor noch auf dem Podium geschafft, aber das ist ihm tatsächlich verwehrt geblieben. Max Hofer auf 7, 8 dann das 51er Wagen von Ferrari rund um AF Corse. Robert Schwarzmann, der den Schluss gefahren ist, Platz 9 an Sven Müller mit der 54 und Thomas Breining auf 10 zu sehen. Der Wagen von Rotronic Racing. Für Ferrari ging da tatsächlich nicht viel. Man musste sich tatsächlich dem ärgsten Konkurrenten aus Italien, der Lamborghini, geschlagen geben. Grundsätzlich Ferrari mit einem schwierigen Einstand mit dem 296 GT3 auf Monza, Platz 14 da mit Antonio Fuoco, der zweite AF Corse Ferrari, damit außerhalb der Top 10 angesiedelt. Wie gesagt, eine dominante Phase für BMW im Rennen. Dort, wie gesagt, die ersten beiden Positionen für untereinander ausgefahren. Rover Racing damit mit einem Doppelsieg eingelegt. Mirko Bortolotti, Andrea Calerelli eben mit Iron Lynx auf Platz 3 für Iron Lynx. Damit ein bravourösere Einstart auch mit dem Lamborghini GT3 auf der GT World Challenge Bühne. Und wie gesagt, Christopher Mies, Patrick Niehauser, Simon Gachet mit dem Santilog Junior Team auf 4. Und dahinter dann der nächste Audi mit Tresor Orange One mit der 40 mit Feller, Dudi und Dennis Marshall zu sehen auf der gesamt 5. Position. Gehen natürlich dann noch die Besten aus den einzelnen Wertungen hinein. Die Goldcup-Wertung hat gewonnen Max Hofer, Nicolas Bayet und Maxim Solé. Die Goldcup-Wertung damit ja die beste Wertung neben der Pro-Wertung, denn dort ja nur Goldfahrer in dem Sinne vorgesehen. Gehen wir weiter in die Bronze-Cup-Wertung. Dort da angesiedelt dann den besten Fahrer, den wir dort haben, Klaus Bachler, Alex Marchini und Joel Sturm auf der 15 für die Pure Racing Ausgabe da mit Porsche unterwegs und dahinter schon auf der 16. Gesamtposition Loris Heinz, Hazemans, Simon de Jong und finally Hutchinson mit Come to You Racing um der Silbercup-Wertung dort gewonnen und dort die Pro-AM-Meisterschaft haben wir schon erwähnt, ging an Adam Ballon, Rob Collard und Dennis Lind im Barrel Motorsport Lamborghini. Das damit im Endeffekt die erste Ausgabe von der Fanatec GT World Challenge Europower bei AWS erledigt. Gehen damit dann weiter in rund ja 3 Wochen, wenn wir das so sehen, nämlich mit dem Rennen von Brands Hatch, mit dem Auftakt und die insgesamt Runde 2 der Fanatec GT World Challenge Europower bei AWS. Damit geht's aber dann los mit dem Sprint Cup und der Sprint Cup Wertung, die wir dort dann sehen werden in und aus Brands Hatch. Damit werden wir dann auch hier im Podcast wieder weitermachen. Gehen damit von der BMW Show und dem Crash Festival in Richtung Nürburgring Nordschleife und den 24-Stunden Qualifiers. Viele haben ja so ein wenig ein BMW Festival ja auch in Richtung des 24-Stunden-Renns eingedacht und eingepreist. Und ob es da weitergeht, dann auch bei den 24-Stunden-Qualifiers und wie dort unsere Analyse ausfällt, das sehen wir dann auch gleich. Nach einem kurzen Päuschen und damit geht es dann weiter hier im GT-Talk auf meinsportpodcast.de. Sogar ist der Pause hier im GT-Talk auf meinsportpodcast.de und wir schauen auf das Wochenende der 24-Stunden-Qualifiers. Machen das vielleicht nicht so im Detail, wie das bei einer Nürburgring-Langstreckenserie möglich ist. Denn ja, im Endeffekt hat das Rennen ja auch nicht unbedingt viel geboten, beziehungsweise in der Breite natürlich auch. Es geht sich eigentlich in dem Sinne bei den 24-Stunden-Qualifiers ja eigentlich auch viel. Natürlich für die großen Teams, für die großen GT3-Teams natürlich da auch viel zu testen, viel auszuprobieren. Und da war natürlich der Samstag ziemlich interessant, denn es hat geregnet, es war wirklich nass, es war Regen, es war auch Dunkelheit dabei. Deshalb ist dieser Samstag ja dann doch ziemlich interessant gewesen. Nochmal kurz zum Format. Man hat ja in dem Sinne etwas dieses Format angepasst. Man fährt ja Samstag jetzt und Sonntag diese Rennen. Früher hatte man das ja nur sich immer auf einen Tag beschränkt. Seitdem das Format ja Qualifiers heißt, fährt man nicht mehr am Stück diese 6 Stunden Distanz, sondern man teilt sie auf, nämlich letztes Jahr noch mit 3 Stunden, 3 Stunden Distanz, also Samstag 3 und im letzten Jahr dann auch sonntags 3 und jetzt in diesem Jahr waren es diese 2 Stunden am Samstag und 4 Stunden am Sonntag. Gehen wir mal in das Renngeschehen hinein. Auf Pole war der GetSpeed Mercedes von und mit Dani Runcadea und seinem britischen Teamkollegen Adam Christodoulou. Aber die sorgen gleich mal für Furore, denn da gab es einen Frühstart von seitens des Spaniers. Bei dem Frühstart geht es nämlich darum, dass man den Speed erst dann in dem Sinne beschleunigen darf, wenn die Ampel komplett auf grün ist. Die neue Ampelanlage, die ja der Nürburgring da installiert hat, ja, klärt das eigentlich dann doch immer ganz gut auf. Von daher ist das ja ziemlich klar. Gab es dann in Startgruppe 2 keinen Frühstart, aber eine Premiere, nämlich für den Mercedes AMG GT2. Das soll ja so ein wenig die Nachfolge werden dann für eine, ja, mögliche oder mal eine wirkliche Andeutung dann GT2-Klasse, eine Nachfolge quasi des KTM Crossport GT2, der ja sich nicht wirklich unbedingt durchsetzen konnte. True Racing ja nicht in diesem Jahr am Start. Es gab ja gute Kämpfe und auch dann tatsächlich einen frühen Ausfall rund um den Aston Martin von Dürr Motorsport. Dort zwar nicht wirklich ersichtlich, warum dieser Ausfall passiert ist, aber da tatsächlich dann der Ausfall frühzeitig. Ging es dann weiter tatsächlich mit der Rennbalance durch die Nacht, mit Kämpfen auch rund um Mantai Racing, die ja den letzten Lauf der NLS ja nicht bestreiten konnten. Dann die Strafe bei den Boxenstops der 2. Dort hat man eine 30-sekündige Strafe bekommen aufgrund des Frühstarts. Die hat aber tatsächlich ausgereicht, um den Sieg sich da später dann zu sichern. Interessant war dann noch der Kampf zwischen dem Fricadelli Ferrari und dem Audi Sportteam PHX, nämlich von Rockenfeller Scheider und Tom Schick, die sich da an dem Italiener vorbeisetzen konnten. Das war dann doch ein einseitiger Sieg, muss man sagen, beziehungsweise ein in dem Sinne Staatsieg für Mercedes AMG, für Dani Roncadea und für Adam Christodoulou. Auf der 2. Position war es dann Manta Racing mit Christensen und Marco Wiercki auf 3, Campbell und Jaminet für Lionspeed Bacar Collection, die einen doch sehr guten Job gemacht haben, muss man da wirklich sehr, sehr gut sagen, da auch ja mit einer Top-Besetzung ja auch fürs 24-Stunden-Rennen in Richtung dessen unterwegs. Gehen wir auf den Sonntag hinein und da war es die Pole-Position für Falken Motorsport, für Lokalmatador Nico Menzel, der im Top-Qualifying am Sonntagmorgen sich dort die Pole gesichert hat. Am Start diese Führung aber nicht wirklich verteidigen konnte, muss man da hingegen wirklich sagen, am Start ein bisschen gepennt, würde ich mal sagen, und der Ferrari natürlich mit dem Turbo am Start ziemlich stark, konnte da vorspannen und sich an die Porsche Valence da vorbeisetzen. Kämpfe gab es ja auch gut genug, Mercedes AMG Team Gatsby konnte sich da ja auch ein wenig nach einem nicht so guten Qualifying nach vorne setzen und auch Windschattenduelle und Kämpfe in Richtung von Klostertal waren da auch mit Valence uns mit Ansage gemacht. Dort gab es tatsächlich dann den Kontakt mit der 5 und dem 44er-Wagen von Heinemann Ragginger. Dort hat man sich berührt, war selber dort vor Ort an der Strecke und hat man einfach gesehen, der Audi mit der 5 auf einmal langsam unterwegs. Dort hat's geraucht hinten. Man hat ja am Samstag ja schon so ein bisschen strategisch so ein bisschen Pech gehabt. Man ist auf dem Drying Bag gestartet, aber dort wohl nicht das Ding ans Arbeiten bekommen. Von daher musste man tatsächlich dort am Samstag dann auch in die Boxengasse gehen und dort war es dann für die 5 jetzt hier auch am Sonntag nicht so gut. Ähnlich schlecht lief es dann auch für Germagiak und dann auch für das Auto von Jeffries, die sich dort vorzeitig das Rennen beenden mussten. Gab da eine längere Code 60 Phase rund um das Brünnchen hinein und dort war dann für beide Autos die Segel gestrichen. Ein extrem intensiver Kampf gab es auch zwischen Cristodulo, Junca Dea und dem Abt Lamborghini, der auch an diesem Wochenende wieder ganz gut unterwegs war und sich da das Duell geliefert hatte. Ein wenig Regen setzte da im Verlauf des Rennens natürlich auch ein, obwohl der Vorsprung des Ferraris doch so groß war. Kam eine ja, Kampfgruppe da dem Ferrari da doch extrem nah angeführt von Cristodulo, aber das haben sie tatsächlich nicht so über die Distanz gebracht. Somit war es dann der Sieg über 1,9 Sekunden für Bamba, Nicky Kerzberg und Felipe Fernandez Laza vor Cristodulo und Junca Dea und dahinter Falken Motorsport mit Tim Heinemann, Martin Ragginger dahinter dann zu sehen. Scherer Sport Team PRX mit Kim Louis Schramm, der hat tatsächlich nach Berufung des DMSB seine Lizenz ja wieder zurückbekommen für die Nordschleife, Alexander Sims und dahinter dann der 911er Wagen von Christensen, Estre und Marco Wiercki dahinter dann auf 6. Sucek, Krohn und Klingmann für Valkenhorst Motorsport. Valken Motorsport auf 7 mit Nico Metz und Joel Eriksson. Auf 8 von der Linde und Stuck. Ferdinand mit dem 27er Wagen auf Platz 9. Das All-Star-Team, wenn man so sagen darf. Timo Scheider, Martin Tomczyk und Mike Rockenfeller. Und auf 10 das Auto von Vincent Kolb und Frank Stippler. Also von daher in dem Sinne eine starke Leistung für Fricadelli Racing. Man muss wirklich sagen, man gönnt ihnen diesen Sieg natürlich. In Richtung natürlich vor einem 24-Stunden-Rennen wird natürlich darüber auch viel zu reden sein. Denn ja, für Fricadelli Racing geht ja mit dem Start natürlich mit dem Ferrari 296 so ein wenig ein neues Kapitel auf. Und da freut man sich natürlich extrem. Natürlich für diese dann doch sehr gebeutelte Mannschaft, die ja in den letzten Jahren natürlich auch mit dem Verlust rund um Sabine Schmitz extrem zu kämpfen hatte. Jetzt natürlich mit dem Sieg zwar nur bei den 24-Hour-Qualifiers, wenn man das jetzt mal so plakativ sagen darf, aber dieses Rennen muss man ja auch erstmal gewinnen. Zwar natürlich mit einer anderen Konkurrenz, wie man es vielleicht bei der VLN bisher hatte, aber das muss man natürlich auch erstmal so wirklich gewinnen und von daher sehr, sehr stark, wie man das dort über die Bühne gebracht hat und daher nochmal extremes Glückwunsch in Richtung der Fricadelli Racing Mannschaft. Machen weiter und gehen damit jetzt in Richtung des Wochenendes und blicken dabei auf die FIA-WEC, die mit ihrem dritten Lauf insgesamt, jetzt mit dem zweiten in Europa, damit weitergehen. Das ist der tatsächlich letzte Lauf vor den 24 Stunden von Le Mans und natürlich bietet Spa und an diesem Wochenende natürlich eine Besonderheit. Die Autos von Jota, beziehungsweise auch jetzt von JDC Miller Motorsport, wurden ausgeliefert und damit haben wir in dem Sinne eine komplett neue Aufreihung auch in der Hypercar-Klasse. Damit gehen ja an diesem Wochenende zwei Autos mehr an den Start. Ein Auto wird ja auch noch weiterhin verbleiben in der Meisterschaft. Das andere kommt erstmal nur für Spa dazu, nämlich der Cadillac von Cadillac Racing, den wir dort an den Start gehen und bringen werden, der dort an den Start gehen wird mit Sebastian Bourdais, Renger van der Sande und dann mit dem Ex-Formel-1-Pilot mit einem Renneinsatz ja da vorhergesehen, Jack Aitken, der ja auch schon sehr viel Erfahrung hat, tatsächlich im Cadillac, der bei den 24 Stunden von Daytona und dann auch bei den 12 Stunden von Sebring an dem Start gegangen ist. Natürlich für Herzim Jota eine interessante Aufgabe für Antonio Felix da Costa, für William Stevens und für Yifa Ye, die sich die Ehre geben dürfen, an den Start zu gehen. Natürlich bitter für David Beckmann, der damit aussetzen wird für die FIAW-C-Saison mit Jota. War ja in dem Sinne nur so eine Überbrückungseinsatz, wenn man das so sehen darf. Hat dann einen ganz guten Job gemacht, gerade auch in Sebring, da hat das Rennen gewonnen und das natürlich extrem bitter. Sonst tatsächlich die 13 oder die üblichen Autos, die wir dort zu sehen haben, also die beiden Autos von Peugeot, die beiden Autos von Ferrari, die beiden Autos von Toyota, die beiden Penske Porsche und natürlich die beiden Nicht-Hybrid-Fahrzeuge von Glickenhaus Racing und von Floyd Vanwall. Und da natürlich dort am Start. Auch weiterhin am Start die LMP2-Fahrzeuge, die haben wir mit 11 in der Valence tatsächlich die geringste Klasse, waren eigentlich immer so mit die besten, aber jetzt diesmal mit der geringsten Starterzahl. 11 an der Zahl, dort ja natürlich das aus von Jota mit dem zweiten Fahrzeug da eine wichtige Rolle gespielt. In der GTAM ist da auch noch was Interessantes zu sagen. Paul Dallalana wird nicht mehr starten. Der hat seine Rennfahrerkarriere in dieser Woche beendet und hat klargestellt, dass er nicht mehr zurückkehren wird. Also von daher ist klar, dass es dort für den Kanadier damit nicht weitergeht, weil er oder ist ja beziehungsweise ähnlichen Zeitpunkt gekommen wie Ben Keating in die FIAWEC. Und das ist schon wirklich schade, denn Ben Keating und auch Paul Dallalana extrem erfolgreich. Gerade Paul Dallalana in den Anfangsjahren natürlich mit Aston Martin extrem stark gewesen, ist ja Aston Martin in dem Sinne treu geblieben, aber wird damit den Platz freimachen, nämlich wird Ian James mit Alex Riberas und Daniel Michelli das Auto teilen für Spa-Francorchamps, das wohl in dem Sinne die Aus- und die Aufsetzung für das Team dann in Spa-Francorchamps mit eben Northwest AMA, zumindest die Bewerbung bleibt wohl da weiterhin bestehen. Für euch dann nochmal die Orientierung, wie sieht's dort aus, wenn ihr da hinfahren wollt. Am Donnerstag gibt's ja schon die ersten Trainings, freies Training 1 und 2, dort dann am Freitag freies Training 3 und das Qualifying und am Samstag dann schon das Rennen, von daher dort interessant sein natürlich für euch, das zu verfolgen. Tickets gibt es natürlich auch unter fiawc.com oder dann vor Ort. Für euch die Informationen, wer überträgt, Eurosport und Nitro bzw. Sport.de, die zeigen das ganze Rennen für euch kostenlos und on demand. Schauen wir nochmal rein, wie es dort bei Eurosport aussieht, in der Mediathek bzw. dann auch bei Discovery Plus zu sehen. Ab 10.50 Uhr gibt es da schon am Freitag das Freitraining Nr. 3 im Stream zu sehen. Auch frei empfangbar auf YouTube und ab 16.50 Uhr dann das Qualifying in der Discovery Plus Sache und dann bei Eurosport im Player bzw. in der Mediathek und ab 12.15 Uhr gibt es dann das ganze Rennen im Eurosport Player bzw. in der Mediathek und dann bei Discovery Plus und eben ab bei Sport.de dann auch zu sehen. 12.15 Uhr bis 14 Uhr bei Eurosport 2, dann gehen sie aus der Übertragung raus und melden sich dann ab 16.15 Uhr wieder mit der kompletten Phase und mit den kompletten 3 Stunden zurück. Nitro überträgt dann tatsächlich die Schlussphase dann aus Spa-Francorchamps dann für euch. Schauen wir da nochmal genau im Detail drauf, wie es dort aussieht. Nämlich ab 18.45 Uhr, das sind die Highlights und dann einsteigen wird man ab 17.20 Uhr bis 18.55 Uhr für euch. Machen dann in dem Sinne weiter, in dem Sinne bleiben in Spa-Francorchamps, nämlich bei dem Porsche Carrera Cup Deutschland und dort geht man wieder einmal mit dem Saisonauftakt Spa-Francorchamps hinein und da geht man in das Jahr 2022 hinaus mit Champion Laurin Heinrich, der ja in dem Sinne Porsche Junior und jetzt in diesem Jahr ja auch mit der Valence natürlich von Einsätzen in der DTM damit beschäftigt ist und damit ja die Carrera Cup-Klasse damit hinter sich gelassen hat. Schauen wir auf die Starter in diesem Jahr, haben viele Teams wieder dabei mit GP Elite, mit Fach Autotech, Scherer Sporty, PRX, bleibt weiterhin bestehen, Allied Racing, HP Racing, International mit Huber, Huber Racing auch weiterhin mit dabei, KTech Motorsport Bonk, ID Racing, Proton Competition und HRT Proton Competition dahingegen neu dabei. Und da fangen wir direkt an, nämlich mit Lorenzo Ferrari und Horst Felix Fiebermeier. Die werden in der Pro-Kategorie dann starten. In der Rookie-Wertung machen wir weiter mit ID Racing, mit Jani Stiak, mit Diego Stiffner in der dabei, deren eben in der Rookie-Wertung starten, genauso wie bei KTech Motorsport Bonk mit Theo Overhaus, ebenfalls Rookie, und mit den beiden Pro-AM-Fahrern mit Michael Essmann und Ahmad Al-Shehab. Weiter geht's dann mit Ruber Racing, fangen wir mit den Pros an, mit Sebastian Freimuth, mit Jonas Greif, Eri Levi, dem Israeli, mit Leon Köhler, mit Luca Rettenbacher, Georgi Dornchev und Alexander Tauscher. Leon Köhler kehrt damit zurück in die Porsche Carrera Cup Deutschland. Situation war ja im Jahr 2021 unterwegs gewesen, auch an Seite von Laurin Heinrich. HP Racing International with Huber mit Lukas Ertl am Start, der wird tatsächlich für diese HP Racing International with Huber als alleiniger Starter dabei sein und geht dann tatsächlich weiter mit der Nennung. Wie gesagt, 3 Autos dürfen ja maximal pro Nennung benannt werden. Huber Racing mit 6 Autos insgesamt. Unter dieser Huber Racing Fassung an den Start wird man sicherlich dann auch irgendwie an einer Stelle was drehen, um da natürlich diese 6 Autos dann auch final einzusetzen zu können. Allied Racing geht mit dem Briten Harry King, mit Vincent Andronacco und Bastian Buß, dem Nachfolger von Laurin Heinrich, an den Start. Der geht damit dann mit Allied Racing als Porsche Junior an den Start, bleibt er dem Team damit ja auch weiterhin erhalten. Mit Harry Jones und Matteo Fräser-Aser geht's weiter bei Scherer Sportteam PAX. Dort ja Iron Force Racing bis letztes Jahr an den Start gegangen. Jan-Erik Sloten hat sich ja aus der Porsche Carrera Cup Klasse zurückziehen müssen, aufgrund dessen, dass er immer noch weiter zu kämpfen hat mit seiner Verletzung an dem Rücken. Man wäre auch gestartet, dass ich bei den 24-Hour Qualifiers, aber das tatsächlich ist dort nicht möglich gewesen. Fach Autotech, Alexander Fach, Moritz Schuring und Jans Ferrati. Da gehen wir weiter. Beides mit Alexander Fach und Moritz Schuring. Pro-Fahrer, Moritz Schuring, interessant, dass er dort nicht mehr weiter bei GP Elite dabei ist. Hat jetzt das Team gewechselt, eben von GP Elite auf Fach Autotech, und Yassin Ferrati damit aus der Schweiz als Rookie dabei. Gehen wir auf das nächste Team hinaus und damit auf das letzte Team, GP Elite, mit Sören Sprengel, Loro Kartok, mit Larry Tenforde, Jasali Cordell, dem Belgier, und Hoop van Eindhoven weiterhin dabei, also mit einem Rookie, mit einem Pro-Am-Fahrer und mit 3 Pros geht man damit an den Start in der Balance von GP Elite. Spa-Francorchamps natürlich extrem interessant, natürlich für die Porsche Carrera Cup Situation. Man fährt ja auch parallel weiterhin ja auch mit dem Benelux Cup in dieser Valence mit dabei. Von daher da ziemlich cool, das zu sehen, natürlich dort, wie es da weitergeht. Auch im Vergleich natürlich im Porsche Carrera Cup Benelux da weiterhin interessanter dabei zu sein. Schauen wir auf die Übertragung. Dort haben wir auch schon ein dickes Fragezeichen gesetzt an die Übertragung von Nitro, und so war es dann nämlich auch. So übernimmt RAN bzw. Pro7Sat1 auch die Übertragung des Porsche Carrera Cup Deutschlands. So wird man in der 34. Saison dann RAN Racing diese Cup-Klasse dann begleiten lassen. Mit der 510 PS starken Porsche Cup-Klasse geht dann Pro7Sat1 dann in die Saison 2023 damit hinein. Das, alle Rennen gibt es dann zu sehen im Livestream bei ran.de, und dann tatsächlich bei YouTube gibt es dann alle Rennen, wie bekanntlich zu sehen, auch wie in den vergangenen Jahren bei dem YouTube-Kanal des Porsche Carrera Cup Deutschlands. Damit war es das für diese Folge des GT Talks auf meinsportpodcast.de. War ein bisschen kürzer. Wir melden uns damit dann am Freitag dann auch wirklich wieder mit dem GT-Talk-Update und den neuesten News-Informationen rund um die GT- und Langstreckenwelt. Damit bedanke ich mich fürs Zuhören, sage ciao, tschüss und bye-bye und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt GT-Talk hier auf meinsportpodcast.de. Der GT-Talk auf meinsportpodcast.de in Produktion von meinsportpodcast.de mit freundlicher Unterstützung von Virtual Racing School und Coplor. Redaktion Luca Storms und meinsportpodcast.de. Technische Unterstützung von Rode und Logitech. Neue Folgen erscheinen immer mittwochs und freitags. Weitere Informationen auf meinsportpodcast.de. GT Talk, der GT- und Langstrecken-Podcast, wöchentlich mit neuesten News, Analysen und Interviewgästen aus der GT- und Langstreckenwelt. Hier auf meinsportpodcast.de. Präsentiert von Virtual Racing School, dein Partner für Simracing auf allen Plattformen. Mehr unter virtualracingschool.com. Virtual Racing School, das System für Champions.